Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Auch wenn gerade ein bisschen Herbststimmung angesagt ist draußen, ist das einer der krassesten Sommer gewesen seit Jahren. Und es wird sicher auch noch ein paar Bonustage geben, bevor das alles vorbei ist. Temperaturen bis knapp unter die 40-Grad-Marke und einfach wochenlang gutes Wetter. Was die unter euch sicher gefeiert haben, die nicht arbeiten oder zur Uni mussten, was für viele aber auch ein Problem gewesen ist. Für viele Bauern zum Beispiel, weil auf den Feldern alles vertrocknet ist. Aber gerade, dass die Felder so trocken gewesen sind in den letzten Wochen und über so einen langen Zeitraum, das hat Borchen Sung ziemlich gut gefunden. Nicht, weil er kein Mitleid mit den Bauern hätte, sondern weil man dann das viel besser sieht, nachdem er sucht. Er ist nämlich Luftbildarchäologe an der Ruhr-Uni Bochum und deshalb steigt er gern mal ins Flugzeug, um Überreste von alten Zivilisationen zu finden. Was er diesen Sommer wegen des schönen Wetters schon alles entdeckt hat, das erzählt er uns jetzt selbst. Moin Borchen.
Ja, guten Morgen, Sebastian.
Luftbildarchäologe, das ist tatsächlich ein Beruf, von dem ich noch nicht so richtig viel mitbekommen habe. Und du als Luftbildarchäologe, du feierst gerade den Sommer ziemlich, weil du magst es beruflich heiß und trocken. Warum?
Das hatte ein bisschen mit unserer Methodik zu tun. Und zwar, wir sind ähnlich wie die Bauern, abhängig vom Wetter, also von Witterungsbedingungen jedes Jahr. Deswegen bei uns gibt es auch guter Jahrgang oder auch schlechter Jahrgang. Dieses Jahr ist eher ein guter Jahrgang.
Und das liegt tatsächlich am heißen, am trockenen Sommer. Warum könnt ihr da besonders viel beobachten oder besser beobachten, als wenn es jetzt regnerisch wäre oder kälter? Oder woran liegt es genau?
Und zwar, das liegt daran, wir suchen allgemein im Rahmen der Luftbildarchäologie nach neuen archäologischen Fundstätten. Und diese Fundstätten sind im mitteleuropäischen Raum, gerade in Deutschland, meistens schon oberirdisch nicht mehr vorhanden, sondern die sind schon durch Ackerbau meistens planiert worden. Und die sind nur, also deren Überreste im Grunde nur noch unterirdisch erhalten sind. Deswegen können wir diese Spuren, diese archäologischen Fundstätten nicht immer sehen. Mhm. Und das sehen wir in der Regel meistens durch indirekte Medien, wie zum Beispiel unterschiedliche Wachstum von Getreide oder von Pflanzen allgemein gesagt. Getreide ist natürlich das beste Medium für uns, weil die dann sehr sensibel auf unterirdische Archäologie reagieren.
Das klingt erstmal total spannend, dass Getreide oder dass Pflanzen allgemein auf irgendwas reagieren, was tief irgendwo unter der Erde vergraben ist. Das müssen wir auf jeden Fall gleich noch vertiefen, vor allen Dingen auch Pflanzen als Medium, finde ich irgendwie eine ganz spannende Überschrift. Ich würde aber gerne erstmal so mit dir in das Flugzeug einsteigen. Wie funktioniert das, wenn du dann dir ein Bild machst von dem, was auf dem Boden los ist? Ist das dann irgendwie ein großes Team, mit dem du in die Luft gehst? Fliegst du alleine? Und was passiert dann in der Luft genau?
Also in der Regel ist es so, dass ich alleine fliege. Das kommt eben daher, das ist dann in Deutschland gerade, wir müssen effektiv arbeiten. Mhm. Und mein Betrieb ist meistens ja am effektivsten. Stellt man vor, wenn man eine Besatzung von 4 Mitgliedern hat, mhm, dann ist es meistens auch sehr schwierig, weil man dann gut koordinieren muss. Er hatte dann Zeit und der Fotograf hatte keine Zeit. Und dann kommt ein Termin sehr schwer zustand und ich bin eben alleine, ich übernehme im Grunde in der Luft die Funktion von 4 Aufgaben, nämlich einmal der Pilot, dann Navigator, ich muss jederzeit auch wissen, wo ich bin.
Klar.
Und dann als Archäologe, als Beobachter in der Luft und dann zum Schluss, wenn ich da was gesehen habe, werden dann das auch fotografiert. Das heißt zuletzt auch als Fotograf.
Multitasking scheint eine relativ wichtige Eigenschaft zu sein. Ich bin noch nie im Flugzeug geflogen, aber geht das einfach so? Also ich meine, muss man sich da nicht die ganze Zeit aufs Fliegen konzentrieren? Kann man da einfach irgendwie, weiß ich nicht, einen Schalter umlegen, Autopilot und dann kannst du Fotos machen oder wie funktioniert das dann in der Luft?
Das geht leider nicht so einfach. Also wir sind also speziell auch trainiert worden und normale Pilot weiß, ist, dass er das von A nach B fliegt und dabei ist er ja eben für diese Linienflug auch geschult. Im Gegensatz dazu fliegen wir verfolgen wir im Grunde archäologische Spuren. Das heißt, wir fliegen nach bestimmten Kriterien in bestimmte Gebiete hinein und da werden dann bestimmte Gebiete auch systematisch abgesucht. Dabei halten wir eben Ausschau von jeder Anomalie im der Landschaft. Wir sagen immer, es gibt also eine ursprünglich eine Naturlandschaften, die werden dann vom Menschen durch menschliche Aktivitäten soweit verändert, überprägt, sodass es dann zu so einer Art Kulturlandschaften entwickelt wird. Und unsere Aufgabe besteht eben auch darin, diese Kulturlandschaften, das heißt, dieser Prozess von Naturlandschaften in die Kulturlandschaften zu verfolgen, und zwar über die verschiedenen Epochen hindurch.
Das heißt, du fliegst dann und siehst dann möglicherweise was am Boden. Das sind ja dann schon quasi zwei der Aufgaben, die du gerade angesprochen hast. Also du entdeckst etwas und du bist der Pilot. Und in dem Moment änderst du den Kurs und guckst dann, dass du halt irgendwie darüber kreist. Oder wie funktioniert das dann? Und dann zückst du den Fotoapparat?
Genau. Und zwar, das ist so, wenn ich eine neue Spur finde, die eben von Menschenhand verursacht werden, erscheinen, dann werde ich diese Spuren erstmal umkreisen. Das heißt, ich setze die Maschine in eine Kurve rein, sodass er dann eben in eine bestimmte Radius fliegt und sodass ich diese Fundsterne auch aus verschiedenen Winkeln beobachten kann, denn gerade die Spuren im Getreide, die sind so flüchtig, das heißt, man kann das nicht in jeder Blickwinkel das sehen oder das am deutlichsten sehen. Das heißt, wir suchen als erstes den Winkel, wo man dann diese Spuren am deutlichsten sehen kann. Und dann anschließend werden dann diese Fundstellen erstmal lokalisiert. Das heißt, früher hatten wir noch kartiert, heute benutzen wir das GPS-Gerät. Und dann werden anschließend mit Foto dokumentiert.
Das heißt, du kannst zwischendurch den Steuerknüppel loslassen, ohne dass das Flugzeug abstürzt?
Ja, das Flugzeug hat einen Autopilot sozusagen und ich setze, wie gesagt, die Maschine erstmal in eine Schräglage und dann durch Fußpedal kann ich im Grunde den Radius größer noch bestimmen. Das heißt, also ich kontrolliere die Maschine trotzdem, auch wenn ich Steuerhorn aus Hand lasse.
Bevor wir jetzt dazu kommen, was du dann da alles finden kannst aus der Luft, nochmal so rein vom Interesse her, was das Fliegen angeht. Du hast gesagt, man wird da speziell für ausgebildet. Konntest du vorher schon fliegen oder hast du das extra für die Luftarchäologie gelernt?
Ich konnte vorher nicht fliegen. Ich bin selber Archäologe. Ich habe Archäologie studiert und nur eben bedingt durch diesen Beruf Luftbildarchäologie habe ich dann später zusätzlich Fliegerei kennengelernt und das Fliegen selber erlernt. Und ich muss sagen, das hat riesen Spaß gemacht.
Das heißt, du hast das Fliegen auch so ein bisschen entdeckt dadurch? Also du warst vielleicht vorher gar nicht so richtig aus aufs Fliegen, aber als du es dann gelernt hast, dann hast du gemerkt, hey, das ist auch was ich richtig cool finde?
So ist das. Ja, ich hatte nie gedacht, dass es eben Fliegerei so viel Spaß macht. Ja, das ist wirklich nachträglich eine, man muss auch sagen, die Arbeit in der Luft ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Das heißt, man muss gleichzeitig die vier Funktionen übernehmen. Das heißt, wir fliegen nicht nur, halten nicht nur Ausschau auf Archäologie, sondern muss auch die ganze Zeit Flugfunk hören, um sicher zu fliegen. Und das fordert natürlich hohe Konzentration. Und das macht einen natürlich normalerweise, dieser Aufwand, kann man normalerweise nicht einfach aufnehmen, wenn die Arbeit keinen Spaß macht.
Na klar. Ja. Und wahrscheinlich ist es ja darüber hinaus auch noch eine Belastung für den Körper, wenn ich mir vorstelle, dass du dann auch in engen Kurvenradien fliegst und das in vielleicht kleinen Maschinen, also das ist wahrscheinlich auch mal wackelig oder, also da braucht man einen stabilen Magen, oder?
Ja, man gewöhnt sich im Laufe der Zeit daran. Das ist natürlich auch immer Neugier, ne? Also, weil wir in der Luft oder bevor ich in die Luft einsteige, weiß ich nie, was ich finde. Das ist immer diese Neugier nach Neues, nach neue Fundstellen. Und wenn man was gefunden hat, das ist natürlich die Befriedigung von dieser Neugier, ist riesen. Das macht so viel Spaß, so dass man eben als erstes ein Fundstellen, die vielleicht vor ein paar tausend Jahren entstanden waren, zum ersten Mal dann in der Luft als erstes dann sieht. Ja, das ist dann eben ein unbeschreibliches Gefühl.
Stimmt das, dass du deine Flugausbildung bei einem ehemaligen Tornado-Piloten gemacht hast?
Das stimmt, ja. Ich habe das Fliegen selber bei einer normalen Flugschule gelernt. Nur da lernt man eben von A nach B zu fliegen, um diese sogenannte Prospektionsflug durchführen zu können, muss man speziell mehr wissen. Und deswegen, mein Mentor war Herrn Otto Brasch, der war eben früher Tornado-Pilot. Ja.
Dann kommen wir doch mal zurück zu dem, wo wir am Anfang waren, nämlich zu unserem Sommer, unserem warmen, heißen Sommer. Heißt das denn, dass du jetzt in den letzten Wochen besonders viele archäologische Strukturen im Boden entdecken konntest durch das gute Wetter?
Ja, kann man so allgemein vielleicht so sagen. Mhm. Allerdings, da muss man ein bisschen differenziert sehen. Dieses Jahr kann man sagen, ich sehe die Situation einmal mit weinenden und einmal mit lachenden Augen. Mhm. Und zwar deswegen, weil die Trockenheit, die Hitze, die machen natürlich diese Boden Unebenheiten oder in der Beschaffung von Bodenschichten. Diese Unterschiede werden dann durch die Trockenheit und die Hitze mhm. deutlich, weil die Pflanzen auch drunter leiden.
Mhm, verstehe. Ja.
Und wir haben dann diese Hitze und diese Trockenheit zu früh bekommen. Das heißt, ein Monat früher. Normalerweise, unsere Saison beginnt erst Ende April, Anfang Mai. Mhm. Dieses Jahr beginnt im Grunde schon im März. Da war ich selber sehr erstaunt. Mhm. Und diese Trockenheit und auch diese Hitze hat es sehr, sehr lang gehalten, sodass die Pflanzen kaum Chance haben, normal zu gedeihen. Mhm. Das heißt auch Wintergetreide zum Beispiel, Winterweizen, die haben die Wachstumsphase sehr schnell überschritten. Die sind also sehr frühreif. Wenn man denkt, frühreif ist doch gut. Das ist im Gegenteil, weil die Pflanzen die Höhen mangels Wasser nicht erreichen können. Die sind normalerweise Wachstumshöhe, ja, das wären über einen Meter. Und dieses Jahr nur vielleicht einen halben Meter oder 40 Zentimeter. Mhm. Und dadurch bedingt bekommen die Pflanzen ja auch wenig Nährstoff und mehr Feuchtigkeit. Mhm. Deswegen, die Körner sind auch kleiner. Das heißt, die Bauern klagen auch deswegen, weil die Ernte dann ausfällt.
Klar, ja.
Und dadurch bedingt haben wir erstens eine kurze Beobachtungszeit. Das heißt, wir können dann nur, im Grunde, normalerweise, wir fliegen bis Mitte Juli, Anfang August. Da werden erst Wintergetreide oder Sommergetreide abgeerntet. Mhm. Und in diesem Jahr, die wurden schon meistens Mitte Juli und bis spätestens Ende Juni schon abgeerntet.
Dann bist du schon durch mit deinem Job im Prinzip.
Genau, unsere Hauptsaison ist sehr kurz gewesen. Das ist erstens, aber dadurch haben wir eben auch viele Spuren sehen können. Das ist erstens. Trotzdem haben wir auch genug zu tun, denn nach der Winterweizen und Sommergetreide bauen die Bauern meistens noch Mais an. Mhm. Und Mais, Zuckerrüben und ähnliche Pflanzen oder Raps zum Beispiel auch, die reagieren auch auf Archäologie. Allerdings, die haben eine sehr grobe Raster, weil die Pflanzabstände zwischen den verschiedenen Pflanzen sind sehr viel größer als bei Getreide. Man kann sich vorstellen, Getreide geben dann eine sehr feinere Bild. Ja, wir können viel Details erkennen. Und bei Mais zum Beispiel durch diese größere Pflanzenabstände können wir meistens sehr, sehr grob Struktur sehen.
Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, dass quasi die Pflanzen, die über diesen alten Gebäuden oder Gräben oder was auch immer da zu sehen ist, das sozusagen durchpausen, was unter ihnen ist. Also man kann die Struktur durch die Pflanzen erkennen. Also wie sieht das dann aus und wodurch entsteht das?
So ist das. Und zwar die Pflanzen gedeihen über Archäologie wie in einer normalen Umgebung. Normalerweise so, dass die Wurzel tiefer in die Erde hineindrängen. Mhm. Zum Beispiel Weizen kann bis 60 Zentimeter in die Erde hineindrängen. Mhm. Dadurch kriegen sie Feuchtigkeit und Nährstoff. Und die Ackerkrume, die sind etwa, das ist die Schicht, wo die Bauern die Acker bearbeiten, Ackerschicht bearbeiten. Das beträgt etwa 20 bis 30 Zentimeter, je nachdem, welche Flugschar er ansetzt. Mhm. Und die Archäologie, wenn die Archäologie tiefer als 20, 30 Zentimeter unter der Oberfläche liegt, dann kriegen die Pflanzen das natürlich auch mit. Das heißt also, entweder die Pflanzenwachstum werden durch Archäologie gefördert oder eher beanträchtigt.
Und das heißt, dann sieht man, dann sind Pflanzen entweder weniger entwickelt oder mehr entwickelt. Und so ergibt sich dann von oben eine Art Bild, die dann je nach Pflanzenart pixeliger ist oder weniger pixelig. So stelle ich mir das jetzt vor, wenn du eben gesagt hast, irgendwie Weizen ist zum Beispiel kleinteiliger, die sind, wachsen näher aneinander, ist das Bild detaillierter, richtig?
So ist das. So, das ist dann bei Getreide, kann man das eben wie ein Digitalbild vorstellen, das ist dann feinpixelig, also mit hoher Auflösung. Und bei Mais ist dann ja sehr grobkörnig und sehr grob. Also die Pixelgröße sind zu groß einfach in so einem Bild. Ja.
Was für Strukturen kannst du denn dann von oben erkennen? Also was für Informationen bekommst du? Dann kannst du dann wirklich sagen, hier gab es eine Siedlung, also hier standen, weiß ich nicht, 5 Häuser, das sieht man, oder hier ist ein Graben, oder, also ich meine, du sagst ja auch tatsächlich, du kannst es auch die Zeit bestimmen, wann diese Gebäude da gestanden haben können. Wie funktioniert das?
Und zwar, das ist so, wir suchen allgemein Spuren von menschlichen Aktivitäten, um die Geschichte der Menschheit zu rekonstruieren. Mhm. Das beginnt im Grunde luftbildarchäologisch mäßig erfassbar ab Jungsteinzeit. Mhm. Das heißt, also im mitteleuropäischen Raum in Deutschland ab etwa 7000 vor heute. Mhm. Da kann man diese Spuren sehen, denn zu diesem Zeitpunkt haben die Menschen angefangen, massiv in die Landschaften, in die Naturlandschaften anzugreifen. Sie werden nämlich Bauern. Mhm. Die Bauern machen Brandrodung, das heißt, die werden dann Bäume gefällt und dann die Waldfläche werden dann in Brand gesteckt und daraus werden Ackerfläche gewonnen. Und die werden dann sesshaft, bauen die ersten Häuser und machen auch Viehhaltung. All diese Aktivitäten hinterlassen Spuren in den Bodenschichten. Mhm. Und wenn der Bauer zum Beispiel einen Gruben aushebt, um seinen Pfosten für das Haus aufzustellen, dann hinterlässt er eben diese Spuren teilweise 1 Meter, 1,50 Meter in die Erde hinein. Ja. Mhm. Und diese Gruben werden dann später mit humusreichem Material verfüllt. Und diese Material geben natürlich den Pflanzen mehr Nährstoff als in seiner natürlichen Umgebung. Mhm. Und dadurch geht dahin die Pflanzen an dieser Stelle viel besser.
Würde ich das sehen, wenn ich jetzt mit dem Flugzeug über so eine Stelle fliegen würde? Oder ist das wirklich was, wo man geschultes Auge für braucht? Was du jetzt nach viel Übung wirklich auch erst erkennen kannst, solche Strukturen?
Man braucht schon ein geschultes Auge. Ich höre immer von meinen Fliegerkameraden und die sagen, wieso siehst du das? Und ich sehe das nicht, obwohl wir ja in derselben Region fliegen. Dazu muss man erst sagen, man kann nur das erkennen, was man schon weiß. Das heißt, man braucht schon Fachwissen. Mhm. Und man muss auch ganz genau wissen, wonach man sucht. Ja? Mhm. Wir suchen eben dann bestimmte Muster. Du hast vorhin schon angesprochen, wegen der Datierung, wegen der kulturellen Zuordnung. Und wir suchen im Grunde nach bestimmten Mustern. Und die von Menschenhand geschaffene Spuren ergeben meistens geometrische Muster. Und diese Geometrie hilft uns im Grunde, wir können eine Fundstelle bestimmen, also zeitlich auch kulturell teilweise schon bestimmen, wegen deren Lage, Größe und Form. Also diese drei Faktoren können wir dann bestimmte Spuren dann praktisch zuordnen.
Und das sind im Prinzip auch schon die Informationen mehr oder weniger, die ihr haben wollt, weil es ist dann nicht so, dass im nächsten Schritt ihr dann zu der Stelle hinlauft und das alles ausbuddelt, richtig?
Das ist so, das ist so. In Deutschland gibt es sehr gut funktionierende Denkmalschutz-Denkmalpfleger. Mhm. Die Kulturressourcen, also diese archäologische Fundstellen, bedeutet für uns Kulturressourcen. Das ist wie geschriebene historische Bücher, nur eben die liegen als materielle Hinterlassenschaften da. Mhm. Und diese Ressourcen, die ist natürlich begrenzt, die wächst nicht mehr. Und da muss man eben auch sehr schonend damit umgehen. Deswegen ja, macht man ja Denkmalschutz, Denkmalpflege. Mhm. Denn wir wollen das auch, dass unsere Kinder dann auch später vielleicht mit besserer Technik diese Fundstellen dann untersuchen können, als wir heute das tun können zum Beispiel.
Das sind zwei spannende Punkte, die du gerade ansprichst, nämlich einmal Technik und einmal Zukunft. Wenn ich mir jetzt anschaue und überlege, wenn ich so durch Deutschland fahre, dann vergehen eigentlich keine 10 Minuten, ohne dass ich nicht irgendwo an einer Siedlung oder an einer Stadt oder einem Dorf vorbeikomme. Das ist wahrscheinlich ein Problem für euch Luftbildarchäologen, dass immer mehr überall gebaut wird und damit ja auch die Dinge, die ihr sucht, überbaut werden, oder?
Genau, das ist so. Die Luftbildarchäologie wurde damals auch entwickelt, überwiegend weniger aus Forschungsinteresse, mehr zur Denkmalschutz. Und zwar, das ist eine Methode, womit man sehr schnell archäologische Landesaufnahmen durchführt. Mhm. Das bedeutet Erfassen von alle vorhandenen archäologischen Spuren. Das kann man natürlich nicht auf einmal sehen, weil die Bedingungen unterschiedlich jedes Jahr und man kann nur jedes Jahr eben einen Teil davon sehen. Das werden dann ja von uns dokumentiert, gesammelt und letztendlich auch zum Schluss auch ausgewertet, um eben das, was wir dann rekonstruieren wollen, über die verschiedenen Epochen hindurch, diese Ziel zu erreichen.
Mhm. Anderes Stichwort, was du gerade genannt hast, war Technik. Jetzt machst du ja eigentlich alles mehr oder weniger in Augenarbeit. Gibt es da Technik, jetzt mal abgesehen von einer guten Kamera, die du wahrscheinlich benutzen wirst, die dir da helfen könnte oder die in der Luftbildarchäologie auch noch eingesetzt werden könnte, neben dem menschlichen Auge?
Mit Sicherheit. Das ist so, Stichwort Fernerkundung, das ist für uns auch sehr, sehr wichtig. Allerdings das Problem bei dieser Fernerkundungstechnik ist es so, dass die im Moment für uns meistens noch zu teuer sind. Zum Beispiel Radarmessungen. Wir können auch zum Beispiel mit Radarmessungen tief in die Erde hineingucken. Mhm. Und das ist wie Röntgenaufnahmen für die Erde. Nur diese Technik ist so teuer, dass man im Moment für die Archäologie noch nicht so weit verbreitet ansetzen kann. Wir können nur punktuell das ansetzen. Mhm. Ja? Und es gibt auch zum Beispiel auch Infrarotaufnahmentechnik oder multispektrale Aufnahmentechnik. Das hilft uns alle. Nur diese Technik im Moment ist noch zu teuer für die Archäologie.
Deswegen, damit könnte man dann möglicherweise auch überbaute Gelände oder vielleicht auch einfach Waldgebiete, weil da kannst du ja wahrscheinlich nichts sehen, ne? Könnte man auch durchleuchten?
Bei überbaute Gebiete kann man leider nichts mehr machen. Mhm. Im Wald, im Moment haben wir andere Technik, die uns helfen. Früher war das so, als ich Luftbildarchäologie erlernte, da gab es eben oder hieß das immer, Wald stellt unsere natürliche Grenze dar. Das heißt, der Luftbildarchäologe hört dort auf, wo Wald beginnt. Und mittlerweile ist es so, wir haben zum Beispiel die Airborne Laser Scanning Technik. Das ist im Grunde auch LiDAR Technik genannt. Mhm. Mit dieser Technik können wir im Grunde Bäume vom Wald wegrechnen und so, dass wir nackte Boden von dem Wald sehen können und dadurch können wir ja viele noch oberirdisch gut erhaltene Bodendenkmäler oder Fundstätten lokalisieren. Mhm.
Gibt es einen Bereich in Deutschland, wo du besonders aktiv bist, wo du besonders viel fliegst oder ist es einfach jetzt, weil du in der Ruhr-Uni Bochum zu Hause bist, NRW oder der Bereich Ruhrgebiet oder sowas?
Ja, das ist so. Ich habe meine Ausbildung im süddeutschen Raum bekommen. Das heißt, ich bin dann damals über Bayern, Baden-Württemberg geflogen mit Herrn Brasch. Und mittlerweile ist es so, in Deutschland, also ich arbeite primär für Bodendenkmalpfleger. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass in Deutschland ist es so organisiert, dass da Kultur Landeshoheit ist. Und Bodendenkmalpfleger werden von einzelnen Bundesländern organisiert. Okay. Das heißt also, wir orientieren uns dann auch nach Bundesländern. Mhm. Und da eben die Ruhr-Uni zufällig in Nordrhein-Westfalen liegt, bin ich eben auch für Nordrhein-Westfalen zuständig. Mhm. Ja.
Jetzt hast du eben gesagt, du hast auch noch genug zu tun, wenn jetzt die Saison vorbei ist und auch jetzt, wenn die Saison so ein bisschen früher vorbei ist, dadurch, dass die Bauern jetzt schon vieles abgeerntet haben. Was passiert denn danach? Also wenn du jetzt die Aufnahmen in der Luft gemacht hast, wenn du Sachen entdeckt hast, wie sieht dein Job denn im Rest des Jahres aus?
Genau, also die Luftbilder, die ich aufgenommen habe, werden dann anschließend archiviert. Das heißt, wenn das Wetter schlecht ist, wo ich nicht fliegen kann, dann sitze ich im Büro und bearbeite das. Mhm. Normalerweise, man sagt immer, das ist ein Riesenaufwand. Eine Stunde in der Luft fliegen, braucht man 10 Stunden, um die Bilder zu archivieren, weil wir müssen erstmal lokalisieren, wo ist das? Mhm. Ist das eine neue Fundstelle oder ist das ja eine alte, bekannte Fundstelle? Wenn gibt es neue Spuren auf diesen Bildern und so weiter? Das müssen wir erstmal feststellen. Mhm. Und dann werden diese archivierten Bilder an die Denkmalämter zugeschickt. Mhm. Und die prüfen das auch nochmal und kartieren das auch nochmal. Und dann werden die meisten Fundstellen unter Denkmalschutz gestellt.
Also eine ganz schöne Fleißarbeit am Ende auch.
Ja, das ist also mit sehr viel Arbeit verbunden. Mhm. Natürlich, manchmal lösen wir auch mit Luftbildern Notgrabungen oder auch Ausgrabungen einfach aus. Ja. Mhm.
Wenn du jetzt in die Luft gehst und auf Spurensuche gehst, also ja im Prinzip so ein bisschen auch auf Zeitreise, ist das dann immer noch so ein Kitzel für dich? Also ist das immer noch mit großer Neugier verbunden oder ist das jetzt, weil du das schon einige Jahre machst, mehr Alltag geworden?
Das ist immer hochspannend, bevor ich ins Flugzeug einsteige. Und das ist so geblieben. Also bis heute, ich denke, das ist der einzige Grund, warum ich so lange aushalten konnte mit der Luftfilarchäologie. Ja.
Was war so das vielleicht Spannendste, was du entdeckt hast, wo du sagst, boah, da bin ich bis heute stolz drauf oder das war echt cool, dass ich das gefunden habe?
Ja, es gibt also solche Momente, wo Archäologen am Boden lange nach bestimmten Spuren gesucht haben und vergeblich. Mhm. Und dann kommt der Luftfilarchäologe und entdeckt das, ja. Oder oder findet Lösungen für solche Rätsel. Mhm. Und das haben wir auch mehrmals erlebt, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Am Niederrhein in Xanten gibt es eine römische Stadt, Colonia Vulpia Traiana. Nördlich von Alpen gibt es nur 2 Colonia, also römische Stadt mit römischer Bürgerrecht. Mhm. Und zwar, das ist einmal in Köln und einmal in Xanten. Und dort haben Archäologen jahrzehntelang auch gegraben, Untersuchungen durchgeführt. Und dabei hat man innerhalb der Stadt nur Brunnen und Zisterne gefunden. Mhm. In Xanten, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst.
Tatsächlich nicht, nee.
Da ist eine riesengroße Thermen, das heißt römische Bad, wo die Römer waren oder da sind, hatten die immer diesen Luxus geleistet, große Thermen zu bauen. Mhm. Und diese Thermen, die werden im Grunde jeden Tag mit frischem Wasser versorgt. Mhm. Das heißt, die brauchen dann Unmenge von Wasser. Obwohl die Stadt direkt am Rhein gelegen hat, haben die Römer Rheinwasser nicht genommen.
Ach was, okay.
Die haben dann Wasser bekommen, also Wasserleitungen wurden gebaut, um gutes Wasser in die Stadt zu leiten. Das haben Archäologen bis lange Zeit so vermutet und dann auch gesucht. Und die waren auch fündig, etwa 4-5 Kilometer westlich von der Stadt hat man Wasserquellen gefunden, die heute leider schon versiegt sind. Die Frage war, wie haben die Römer von dieser Entfernung, also von dieser 4 Kilometer Entfernung, das Wasser in die Stadt geleitet?
Das ist ein Riesenweg, ja.
Genau, das haben die lange am Boden, also jahrzehntelang im Grunde gesucht. Mhm. Ja. Und da haben wir das 2007 durch einen relativ trockenen Sommer die Spuren von einer dieser Wasserleitungen gefunden. Ach, und zwar die Römer haben, um eine Mulde zu überwinden, auch sogenannte Aquädukt gebaut. Das ist im Grunde eine Brücke für so eine Wasserleitung. Ja. Und da haben wir eben die Fundamentgruben von diesen Fallbauten gefunden. Und dadurch waren die Archäologen natürlich vor Ort sehr erfreut und die haben das sofort auch ausgegraben.
Wie sieht das mit Nachwuchs aus? Also gibt es Studierende, die das interessiert? Ist überhaupt Bedarf da an Nachwuchs? Weil das ist schon ein relativ exotischer Job, den du machst, ne?
Genau, ja, das ist generell Archäologie, man muss sagen, ist ja eine brotlose Kunst. Ja. Das ist zwar interessant, macht Spaß, aber wir haben einfach zu wenig Stelle in Deutschland. Und deswegen, ja, die meisten Archäologen finden keine Arbeit im Fach selber, sondern die werden zwar ausgebildet und dann finden woanders ja, ihre Beschäftigung. Ja. Und man, ja, ich bin sehr froh, dass ich eben für die Archäologie arbeiten oder innerhalb der Archäologie arbeiten kann. Mhm. Das ist natürlich ein Luxus, ja, den man hat.
Dann wünsche ich dir, dass du diesen Luxus noch eine ganze Weile haben wirst und noch viele spannende Sachen entdecken wirst und bedanke mich für das spannende Gespräch. Einen schönen Sonntag dir noch.
Ja, danke, gern geschehen.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.